Noch relativ jung ist, biegt er sich auch einiges. Kurz bevor er die Katze runterholen kann, reißt das Seil, die Katze fliegt weg und der Pastor ist erschüttert, weil darauf findet er seine Katze nicht mehr. Also er ist tief traurig. Am nächsten Tag geht er einkaufen und sieht aus seiner Kirchengemeinde, wie eine Frau am Tierfutterregal steht, beim Katzen- und Hundefutter, und er wundert sich, weil er genau weiß, diese Leute haben eigentlich gar kein Haustier. Und er geht also hin und fragt, ob sie denn ein Haustier hätten. Sie meint: Herr Pastor, Sie werden es nicht glauben. Meine Tochter wollte unbedingt eine Katze haben und ich habe ihr gesagt, wir können uns keine Katze leisten, das geht nicht. Und dann hat meine Tochter einfach gesagt: Weißt du was, Mama, jetzt bete ich und Gott wird mir eine Katze schenken. Und ob Sie es glauben oder nicht, plötzlich kam eine Katze vom Himmel direkt runtergeflogen. Das hat unser Gebetsleben revolutioniert. Ich weiß nicht, ob die Katze wirklich geflogen ist, aber die Geschichte fand ich schön und die Wahrheit dahinter auch, dass ich überzeugt bin, dass Gebet Dinge in Bewegung bringt und manchmal auch Menschen überrascht, erstaunt, dass etwas geschieht, dass sich etwas tut. So habe ich heute die Predigt zum weltweiten Gebetstag für die verfolgten Christen überschrieben, überrascht vom Gebet, und ich werde wirklich versuchen, kürzer zu sein, habe trotzdem 4 Gedanken, das ist nicht einfach, aber ich gebe mir Mühe. Das erste habe ich geschrieben: Stelle dich der Realität. Also ich sage mal so, eine Katze auf dem Baum, die verloren geht, ist so ein bisschen ein Luxusproblem. Also was wir manchmal haben, das tut uns auch weh, das ist verständlich, aber es gibt Menschen, die ganz andere Nöte, ganz andere Probleme haben. Menschen, die nicht zum Beispiel ungehindert ihr Christsein leben können, wir können das relativ frei. Wir müssen wenig befürchten, vielleicht einen komischen Blick, manchmal ein böses Wort, aber viel mehr ist es meistens nicht. Es gibt Christen, denen geht es anders. Und auch zur Zeit des Neuen Testamentes war es so, die ersten Jünger, die Apostel, wurden angehalten, das Evangelium nicht mehr weiterzugeben von den führenden Autoritäten. Man hat ihnen gesagt, zu schweigen vom Namen Jesus. Und dann liest man in Apostelgeschichte 5, Vers 29 diesen schönen Satz, was die Apostel antworten, Petrus und die Apostel antworten: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und man erfährt das auch, sie schweigen nicht von Jesus, sie reden, auch wenn es für sie einen Preis kostet. Denn schon damals gerieten manche der Christen in große Not. In Apostelgeschichte 12, aus denen ich heute einige Verse als Predigtext habe, heißt es in Apostelgeschichte 12, Verse 1 bis 3, um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Herodes Agrippa, der König, wollte die Juden auf seine Seite ziehen. Als er gemerkt hat, die fanden das gut, wenn man die Christen hart anfasst, hat er eben versucht, Petrus auch hinrichten zu lassen. Er hat nur ein Problem: Als er Petrus verhaftet, ist es gerade Passafest, Passawoche. Er kann ihn also in der Passawoche nicht hinrichten, er muss noch warten. Aber damit nichts schief geht, liest man im Text, er lässt Petrus besonders gut bewachen. 2 Mann sind direkt in der Zelle bei ihm und 2 stehen vor der Zelle Wache. Also 4 Mann Bewachung, damit bis zur Hinrichtung nicht schief geht, damit alles klar geht. Also Petrus ist der Nächste, so sieht es aus. Wer sich zu Jesus bekennt, damals wie heute, kann dafür teilweise auch immer noch mit seinem Leben bezahlen. Bei uns ist es, wie gesagt, nicht so. In vielen Ländern ist es so. Wenn du einmal dieses Video verfolgte Christen, da schauen wir mal eine Minute rein. Wir werden nachher noch mal ein Video sehen.
Jesus Christus spricht: Wenn die Menschen euch hassen, dann vergesst nicht, dass man mich schon vor euch gehasst hat. Deshalb werden sie euch verfolgen, weil sie mich verfolgt haben. Andere, die auch Gott vertrauten, wurden gequält und zu Tode gefoltert. Wieder andere wurden verhöhnt und misshandelt, weil sie an Gott festhielten. Man legte sie in Ketten und warf sie ins Gefängnis. Heimatlos zogen sie umher, hungrig, verfolgt und misshandelt. Tröstet, tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Helft anderen Christen, die in Not geraten sind. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben.
Ja. Ihr könnt das Licht wieder anmachen. Ich möchte euch nur kurz erzählen von einer Frau in Indien, die erlebt hat, dass ihr Mann, der Pastor war, von einer Extremistengruppe, einer Miliz, entführt wurde, weil er Männer dazu gedrungen hat, nicht in die Miliz zu gehen, sondern was Anständiges zu machen. Die Miliz war dann nicht einverstanden, hat ihn entführt. Die Frau hat noch versucht, ihn zu retten. Man hat ihn in den Wald entführt. Stunden später hat man ihn tot im Wald gefunden. Die Frau musste fliehen und wurde dann von anderen Christen gefragt, ob sie denn an Jesus trotzdem festhalten wolle oder ob sie je daran gedacht hätte, Christus zu verlassen an dem, was sie erlebt hat. Und sie hat gesagt, lieber sterbe ich, als Jesus zu verlassen. Dinge, die wir so gar nicht kennen, die Menschen auf der Welt erleben. In der Vorbereitung habe ich gelesen, mehr als 200 Millionen Christen weltweit leben unter akuter Verfolgung. 650 Millionen leben in Ländern, in denen es für sie sehr gefährlich ist, und 200 Millionen Christen leben unter akuter Verfolgung. Ich möchte euch mal ein Zitat abwandeln von Toni Campolo. Der hat einmal gesagt, jährlich sterben mehrere tausend Christen für ihren Glauben und uns ist das scheißegal. Und dann hat er gesagt, und traurig ist, dass die meisten von uns jetzt sich ärgern, dass ich dieses Wort benutzt habe, statt über das Fakt traurig zu sein, dass mehrere tausend Menschen im Jahr sterben. Ich denke, er hat recht. Es sind Brüder und Schwestern im Herrn, die ihr Leben lassen, die leiden müssen, und uns ist das manchmal vollkommen egal. Und darum würde ich jetzt einfach bitten, dass wir mal ganz kurz stille werden, in uns gehen und vielleicht Gott sagen, was uns auf dem Herzen ist, falls uns was auf dem Herzen ist, vielleicht einfach auch prüfen, ist mir das egal, berührt mich das, und dann werde ich weitermachen. Herr, wir wollen dich um Verzeihung bitten, wo wir uns hier im Westen oft nur um unsere Bedürfnisse und Nöte drehen, wo die anderen Menschen ja, uns nicht wichtig sind, wo wir sie gar nicht wahrnehmen und sehen. Sicher kann das auch alles erschlagen, aber Herr, wir sind auch aufgefordert, für die zu beten, die verfolgt werden, die leiden, die arm dran sind, denen es nicht gut geht, die unterdrückt werden. Herr, wir wollen dich einfach bitten, dass du uns immer wieder den Blick öffnest, dass wir die Not der anderen wirklich erkennen und realisieren, dass wir ja, das wahrnehmen und dann heute so eine Möglichkeit haben, da etwas auch zu tun. Hilf uns dabei und vergib uns auch ja, unsere Interesselosigkeit. Amen. Der zweite Gedanke, was man dann tun kann. Bete in der Not, habe ich das überschrieben. Was kann eine Kirche tun, wenn es so ist, dass Christen verfolgt werden, im Gefängnis landen wie hier? Zurückschlagen wäre für manche vielleicht die Alternative. Die Gemeinde, die Urgemeinde, liest man in Apostelgeschichte 12, Vers 5. Aber die Gemeinde in Jerusalem hörte nicht auf, Gott um Hilfe für den Gefangenen zu bitten. Die machten aus ihrer Not ein Gebet. Und das finde ich eigentlich für Christen immer die erste Lösung. Nicht die einzige, ne? Man muss auch tatkräftig überlegen, was man tun kann, um den Menschen zu helfen. Aber diese erste Lösung macht aus der Not ein Gebet zu machen. Wie machen wir das? Wie gehen wir mit unseren Problemen und Nöten um oder mit denen anderer Menschen? In Jakobus 5, Vers 16 schreibt Jakobus, des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Der Chrysostomos, ein alter Kirchenvater, der hat das einmal schön gesagt: Das Gebet ist die Wurzel tausendfacher Segnungen. Die Macht des Gebetes hat Feuer aufgehalten, Löwenrachen verstopft, Kriege beendigt, Elemente beschwichtigt, Dämonen ausgetrieben, Todesketten gesprengt, die Tür des Himmels geöffnet, Krankheiten geheilt, Städte vor der Zerstörung bewahrt. Das Gebet ist ein Beispiel, eine unerschöpfliche Schatzkammer, ein bodenloses Bergwerk, ein reiner und wolkenloser Himmel. Es ist die Wurzel, die Quelle, der Hintergrund tausender und abertausender Segnungen. Glauben wir das wirklich? Ich möchte euch Mut machen, wir werden ja auch jetzt am Buß- und Bettag wieder einen Gebetsabend haben, auch eine Möglichkeit, konkret Fürbitte zu tun für Dinge. Wenn wir glauben, dass Gebet etwas bewirkt, sollten wir das nutzen. Wenn wir gleich beten, dann lasst uns wirklich mit der Realität rechnen, dass Gebet etwas bewegen kann. Damit bin ich beim dritten Gedanken. Lass dich überraschen. Gott beantwortet das Gebet der Gemeinde auf eine Art und Weise, wie sie es nicht erwartet haben. Man liest in dem Text, wenn du einmal weitermachst: Plötzlich betrat ein Engel des Herrn die Zelle und Licht erfüllte den Raum. Der Engel weckte Petrus, indem er ihn anstieß und sagte zu ihm: Steh schnell auf. Sofort fielen Petrus die Ketten von den Handgelenken. Dann binde deinen Gürtel um und zieh deine Schuhe an, befahl ihm der Engel. Weiterklicken, bitte. Nimm deinen Mantel, folge mir. Petrus verließ hinter dem Engel die Zelle, aber die ganze Zeit über war ihm nicht klar, stellt euch das vor, dass all dies wirklich geschah. Er meinte, er hätte eine Vision. Sie gingen am ersten Wachposten vorbei, dann am zweiten und kamen schließlich an das schwere Eisentor, das zur Stadt führte. Es öffnete sich wie von selbst vor ihnen. Nun hatten sie das Gefängnis verlassen und bogen in eine schmale Straße ein. Da verschwand der Engel. Also das Wunder ist so ungewöhnlich, dass Petrus das selber realisieren muss. Der denkt erst, er träumt, das ist gar nicht wahr. Der Engel holt ihn aus dem Gefängnis, befreit ihn. Und die Geschichte geht ja noch weiter. Jetzt ist Petrus froh, er eilt zu seinen Mitchristen. Stell dir vor, er klopft an die Tür und dann passiert etwas sehr Schönes. Dann heißt es in dem Text, Apostelgeschichte 12, weiter: Da kam eine Dienerin, die Rode hieß, und wollte hören, wer da war. Logisch, sie erkannte Petrus sofort an der Stimme, vergaß aber vor lauter Freude, die Tür zu öffnen und lief ins Haus zurück, das kann man noch verstehen. Und dann sagt sie: Petrus steht draußen vor der Tür. Und was sagen die anderen? Bist du verrückt? Ich finde das so schön. Stellt euch vor, die Gemeinde betet dafür, dass Gott ein Wunder tut, und als er es tut, können sie es nicht glauben, weil es irgendwie so verrückt ist, dass es in ihre Vorstellung nicht passt. Ich finde, das macht sehr viel Mut. Man sieht, auch kleiner Glauben wird von Gott manchmal auf eine besondere Art und Weise erhört. Wenn wir heute beten und haben vielleicht nur einen kleinen Glauben, lasst euch davon nicht irritieren. Ein kleiner Glaube, ein Senfkorn kann Berge versetzen. Gott hört Gebet, vielleicht nicht immer so, wie wir es denken. Die gleichen Leute haben ja auch für Jakobus gebetet, der wurde allerdings hingerichtet. Aber wir sollten uns von unseren Erfahrungen nicht das Gebet vermiesen lassen, zu sagen, es hat einmal nicht geklappt, klappt es jetzt nicht, weil wir nicht wissen, wie Gott mit unserem Gebet umgeht. Aber eines kann man aus dieser Geschichte sehen, dass Gott manchmal sehr überraschend handelt, etwas tut, was wir manchmal uns nicht vorstellen können. Ich möchte euch erzählen von Lee Strobel, das ist ein Pastor, der war bei Willow Creek, ob er da noch ist, weiß ich nicht, aber der hat mal erzählt von einem Taufgottesdienst, dass sie den Leuten am Taufgottesdienst, weil so viele Täuflinge da sind, die haben eine Blume bekommen, und dann wussten sie, wenn sie Taufe haben, die mit Blumen sind, die heute getauft werden, weil die Gemeinde mehrere tausend Leute groß ist. Der schreibt, sie haben dann den Leuten erlaubt, immer jemand mitzubringen, sozusagen als moralische Unterstützung. Man konnte den Ehepartner mitbringen, einen Freund, eine Freundin, einen Hauskreisleiter. Und dann kam eine Frau nach vorne mit dieser Blume, mit ihrem Mann, beide über 60 Jahre. Und der Lee Strobel fragte die Frau: Möchtest du dich taufen lassen? Und sie sagte: Ja, ich will mich taufen lassen. Und er sagt: hat dann gefragt, glaubst du an den Namen des Sohnes Gottes? Glaubst du, dass Jesus dich gerettet hat? Und sie sagt, ja. Und dann tauft er sie. Und dann tut er etwas, was er selber nachher erklären konnte. Er fragt den Mann, ob er auch an Jesus glaubt, aus irgendeiner Anregung heraus. Der Mann steht vor Tausenden von Zuhörern, fängt an zu schluchzen und sagt, nein, ich glaube nicht an Jesus, ich würde es gerne, aber ich weiß nicht, wie es geht. Und dann schreibt er vor den Tausenden von Leuten, betet er mit ihm ein Gebet, dass er Jesus in sein Herzen einladen kann und tauft ihn daraufhin. Als der Gottesdienst zu Ende ist, läuft ihm eine Frau entgegen und ruft immer nur, neun Jahre, fällt ihm um die Arme. Und er ist ein bisschen irritiert und dann sagt die Frau, der Mann, den Sie heute getauft haben, ist mein Bruder. Ich bete seit 9 Jahren für ihn. Bisher hat er nie ein Anzeichen, irgendein Anzeichen religiösen Interesses gezeigt. Und heute hat Gott ein Wunder getan und ich freue mich einfach. Ich möchte uns Mut machen, dass Gott auch heute noch Wunder tun kann, wenn wir gleich beten. Wer am Beten dranbleibt, wird das Staunen nicht verlernen, da bin ich überzeugt. Vielleicht manchmal anderes, als wir uns das vorstellen. Der vierte und letzte Gedanke, erzähle von Gottes Handeln. Also Petrus hat Glück, man lässt ihn dann doch rein, nachdem er erkannt hat, er ist es, er darf dann rein. Und dann erzählt er. Und was erzählt Petrus? Petrus erzählt nicht von sich, sondern erzählt von der Größe Gottes, von dem, was Gott gemacht hat. Dass er aus dem Gefängnis gekommen ist, hat ja gar nichts mit ihm zu tun. Er hat ja geschlafen, er musste geweckt werden. Er hat ja gedacht, das wäre eine Träumerei. Und er sagt, Gott hat den Engel geschickt. Gott hat mir die Fesseln gelöst. Gott hat die Wärter blind oder taub oder was auch immer gemacht. Gott hat die Türen geöffnet. Gott hat alles getan. Das Wunder hat Gott an mir getan. Apostelgeschichte 12, Vers 17, dann berichtete er, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis befreit hatte. Und wisst ihr, wenn wir mal was erleben, wie Gott Gebete erhört, mache ich euch Mut, erzählt das anderen Christen. Vielleicht auch mal hier im Gottesdienst. Kommt auf uns zu und sagt, ich habe was erlebt, ich möchte mal was erzählen. Andere Christen brauchen es zu hören, dass Gott Gebete erhört. Oder wie es im Psalm 40 heißt, vor der ganzen Gemeinde will ich erzählen, wie treu du deine Zusagen einlöst. Viele sollen es hören und sehen und dann nehmen sie den Herrn wieder ernst und schenken ihm ihr Vertrauen. Andere Christen sollen erfahren, dass Gott auch heute noch wirkt. Und da möchte ich wirklich Mut machen. Manche Christen, die gerade nicht in der Lage sind, dass es ihnen gut geht, die brauchen das. Ich komme zum Schluss. Das wird in der Apostelgeschichte deutlich. Das erleben wir heute. Es gibt immer noch Christen, die in tiefen Bedrängnissen sind, in Nöten, in Leid, in Schwierigkeiten. Die müssen ihre Nöte in Gebete verwandeln, weil sie oft gar nicht anders können. Und wir sind heute aufgefordert, mitzumachen, für sie zu beten, für sie einzutreten. Diese, sage ich jetzt nochmal, Scheißegal-Haltung hinten zu lassen und an das Fakt zu denken, dass Menschen um ihres Glaubens willen leiden, dass wir heute für sie beten. Und ich bin überzeugt, dass Gott, wenn viele Christen heute weltweit für diese Menschen beten, dass sich auch etwas bewegt und tut. Und dass dadurch letztlich Gott die Ehre gemacht wird, wenn die Menschen davon erzählen und berichten. Lasst uns gleich also erwartungsvoll beten. Mut, ich möchte euch Mut machen, dabei zu sein und euch einzubringen. Und jetzt werden wir im Gottesdienst weitergehen und zum Gebetsteil gleich übergehen.
Das erste Land, für das wir beten wollen, das ist Jemen. Jemen, ein Land in der arabischen Halbinsel, das ziemlich weit unten liegt. Ein Land, das muslimisch ist, ein Land, in dem die Scharia herrscht. Ein Land, in dem es den Christen sehr schwierig geht. Ich hatte überlegt, ob ich jemanden kenne, der auch irgendwie aus einem Land kommt, in dem Christen verfolgt werden, in dem gerade sie sehr viel Leid miterleben müssen. Und so bin ich auf Maher gestoßen. Darf ich dich mal bitten, mal nach vorne zu kommen? Ich möchte einfach mal ein paar Fragen stellen und Maher erzählt mal, was er mit Gott erlebt hat. Er kommt jetzt nicht aus Jemen, er kommt aus dem Irak, aber das darfst du gleich selber sagen. So, funktioniert dein Mikro? Moment. Hallo?
Ja, genau, jetzt.
Das ist für dich, genau. Guten Morgen alle. Mein Name ist Maher Benjamin. Ich komme aus dem Irak. Mein Deutsch ist nicht so.